Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du Retter bist. Retter von Sünde, von Tod, von Teufel. Ich danke, Herr, dass du alles gegeben hast für uns, dass wir das im Glauben annehmen dürfen und ewig gerettet sein können. Für alle Ewigkeit, Herr, bei dir sein dürfen, die Ewigkeit bei dir, bei deinem Vater verbringen dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns heute hilfst, Herr, dass wir verstehen, was du möchtest, Herr, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis deines Willens, Herr. Dass du selbst es bist, der zu uns redet und dass wir verstehen und in unserem Leben umsetzen, was du von uns möchtest. Amen. Seit September mache ich ja die Predigerausbildung beim EBTC und wir haben damals eine Vorstellungsrunde gemacht in unserem ersten Treffen im September und haben halt so gesagt, dass wir gerne geformt werden möchten, dass wir gerne lernen möchten, wie komme ich von einem Text zu einer Predigt, und wir haben dann gefragt, ja, was sollen wir jetzt tun? Wie sollen wir vorgehen? Was sind Schritte zur Umsetzung? Und wir haben unsere Lehrer gebeten, hey, erklärt uns das bitte. Sagt, wie wir das zu tun haben, wie wir predigen lernen können und wie wir geformt werden können. Unser Lehrer hat uns dann einiges erklärt, hat uns Handwerkzeug an die Seite gegeben und uns Schritte aufgezeigt, die unsere Lehrer von uns erwarten, dass wir sie durchgehen, wie wir von einem Text zu einer Predigt kommen, und wir sollen diese Schritte verinnerlichen. Und dann ist es so, dass wir für mindestens die nächsten anderthalb Jahre es umsetzen, es tun. Wir haben diesen guten Willen unserer Lehrer erkannt, verstanden, das ist gut und richtig. Und wir haben verstanden, dass wir das umsetzen sollen, dass wir das tun sollen. Und so braucht mir diese Erkenntnis des Willens unserer Lehrer, ja, also letzten Endes beruht es ja auf der Schrift, was sie uns weitergeben, und dass wir letzten Endes auch nach ihrem Vorbild und dem Vorbild der Schrift predigen lernen. Und heute geht es nicht um den Willen unserer Lehrer oder um unseren Willen, um deinen Willen, sondern es geht um Gottes Willen in deinem Leben. Und bei diesem Thema geht es um Gebet. Die fundamentale Bitte an den lebendigen Gott ist das Gebet um die Erfüllung mit der Erkenntnis seines Willens. Dies ist gepaart mit Hingabe. Und darauf aufbauend ist dein Leben nach Gottes Willen möglich, so wie es ihm gefällt. Und wir werden heute nicht in der Apostelgeschichte weitermachen, sondern im Kolosserbrief. Wir werden uns um diese Verse kümmern, Kolosser 1, Verse 9 bis 12a, und lesen aber den ganzen Abschnitt bis Vers 14. Kolosser 1, die Verse 9 bis 14. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das sind Worte des lebendigen Gottes. Und das Thema heute ist Gottes Willen in deinem Leben. Gottes Willen in deinem Leben. Und da werden wir uns zunächst mit Vers 9 beschäftigen. Erstens, ringe um die Erkenntnis von Gottes Willen. Ringe darum im Gebet, und auch, wir werden noch sehen, dass es auch andere Aktivitäten gibt, die wir durchaus dafür tun sollen, dass wir Gottes Willen erkennen. Und zweitens dann, lebe nach Gottes Willen. Verse 10 bis 12a. Um des Herrn würdig zu wandeln, einen Lebenswandel zu führen, der seinem Willen entspricht. Und deswegen ist die Frage heute, willst du, dass du mit deinem Leben und deinem Charakter Gott gefällst? Willst du das? Willst du dem Herrn würdig leben? Dann bitte um die Erkenntnis seines Willens. Was ist die Grundlage für ein Leben, was Gott gefällt? Ein Leben nach seinem Willen. Und die Grundlage dafür ist das Gebet darum, dass er uns hilft, seinen Willen zu erkennen. Dass wir ganz mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werden. Und das macht diesen Abschnitt so entscheidend auch für das ganze Buch Kolosser. Ohne diesen Text würde jegliche Grundlage fehlen. Erst später, wenn es besonders in Kapitel 3 und 4 um diese praktischen Anwendungen geht, in Bereichen Familie, in Bereichen der persönlichen Heiligung, in Bereichen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, beschreibt das hier die Grundlage. Alles nach Gottes Willen. Und wie erfahre ich, was er von mir möchte? Das erfahren wir hauptsächlich durch sein Wort. Gottes Wort, das, was er uns hier hinterlassen hat, was wir haben, da finden wir seinen Willen. Ja, es gibt im Neuen Testament 5 Stellen, die explizit sagen, das ist Gottes Wille. Vor fast 6 Jahren habe ich schon mal über diesen Text gepredigt, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, auch über diese 5 Stellen. Eine davon ist 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn du hier sitzt und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, wenn du noch nicht umgekehrt bist zu Jesus, dann denke darüber nach, was Jesus für dich getan hat. Und kehre um von deinem alten Leben, lass es hinter dir. Bekenne im Gebet deine Schuld, deine Sünde vor Gott, vor Jesus und glaube daran, was er für dich getan hat. Glaube daran. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und so erfahren wir das zum Beispiel in seinem Wort, dass das so ist. Und gepaart ist es immer wieder mit dem Geist Gottes, dass er uns das verstehen lässt, was Gott von uns will, dass er uns zeigt, was Gott von uns will. Ganz praktisch werden wir gleich noch darauf zurückkommen. Und dieser Abschnitt ist so essentiell wichtig für das gesamte Buch und eben auch für uns. Er zeigt uns, hey, das, was bei Christen da ist, was wir in den Versen 3 bis 8 zum Beispiel lesen können vorher, da ist schon sehr viel da. Dafür dankt Paulus. Aber wir sollen nicht da stehen bleiben, es soll weitergehen. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass das Gebet um Gottes Willen, dass wir das verstehen, Umsetzung für unser Leben bedeutet, Veränderung unseres Lebens bedeutet. Und es ist so wichtig für das gesamte Buch, weil es eben für unser ganzes Leben Lebensbereiche steckt. Das Buch sagt dir, Kolosser sagt dir, wie wir in der Ehe zu leben haben, wie wir gegenüber unseren Kindern zu leben haben, wie wir gegenüber unseren Arbeitgeber, unserem Arbeitnehmer zu leben haben. Das sagt Gott uns, das ist sein Wille. Und so ist es wichtig, dass wir darum bitten, dass wir das verstehen, was er uns zu sagen hat. Und so starten wir mit Vers 9. Ringe um die Erkenntnis von Gottes Willen. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Der Apostel Paulus, der kennt diese Gemeinde nicht. Das müssen wir uns ein bisschen vor Augen halten. Er war nie da. Ein gewisser Epaphras kam zu dieser Gemeinde und hat von dieser Gemeinde berichtet, hat von dem Glauben dieser Gemeinde berichtet. Und Paulus sagt in den ersten Versen, dafür dankt er Gott, dem Vater. Er zeigt hier ihnen selber, dass sie auf einem guten Weg sind, indem er dafür dankt, dass sie genau da stehen, wo sie stehen. Und nun kommt die Bitte. Die Bitte, wofür er Gott bittet, für die Gemeinde. Er bittet nicht, dass sie mehr Gemeindemitglieder bekommen. Er bittet nicht darum, dass sie bewahrt werden im Leid und Druck. Also ich meine, vielleicht tut er das auch. Aber das, was er hier uns aufschreibt, das, was seine Bitte ist, ist die Erkenntnis des Willens Gottes. Er betet um die Grundlage für alle Praxis, die Erkenntnis seines Willens. Und so leitet er diesen Abschnitt hier ein mit diesem Wort bei mir in der Elberfelder mit deshalb, weil schon etwas da ist, darum, weil schon etwas da ist, bei den Kolossern. Sie haben einen guten Stand, aber wir hören nicht auf, auch darum zu beten, weil da noch mehr kommen muss, weil es weitergehen muss. Herr Robert Bosch, der Ingenieur, sagte einmal, wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Es muss weitergehen. Und für die Kolosser heißt das, sie müssen weiter wachsen. Im Leben, ihr Leben Christus gemäß zu leben. Und eben dafür beten Paulus und Timotheus. Und das ist ein Gebet, was nicht aufhört. Vorher lesen wir in Vers 3 steht das, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Was für ein Gebet, in jedem Gebet. Und hier steht jetzt im Vers 9, wir hören nicht auf, für euch zu beten. Haben wir so ein Gebet für unsere Geschwister in der Gemeinde? Es wird nicht aufhören, dass wir sie immer wieder vor Gott bringen, im Danken dafür, dass wir Geschwister an unserer Seite haben und dass wir alle mit dem Erkennen seines Willens erfüllt werden. Wir hören nicht auf. 1. Thessalonicher 5, Vers 17 sagt, betet unablässig, hört nicht auf zu beten. Und Vers 18 sagt Gott in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes. Das ist eine zweite der fünf Stellen, das ist der Wille Gottes für unser Leben. Sagt Gott in allem Dank. Tun wir das für unsere Geschwister. Sie beten um die Erfüllung mit der Erkenntnis von Gottes Willen. Das bedeutet, dass wir immer mehr verstehen und ganz durchdrungen werden von dem, was Gott möchte. Was letztlich immer mehr Folgen für unser praktisches Leben hat. Ja, wenn wir einen vollen Tank haben im Auto, dann hat das Auswirkungen dessen, dass wir uns bewegen können mit dem Auto. Wenn da nur heiße Luft drin ist, dann kommen wir nicht weit. Aber wenn wir ganz erfüllt sind, wenn wir einen vollen Tank haben, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben. Wenn da nur heiße Luft drin ist, dann hat das keine Auswirkungen, dann bringt es nichts viel. Dann ist es höchstens oberflächlich, höchstens für eine kurze Zeit. Und interessant finde ich, wenn wir Kolosser 4 mal aufschlagen, dass auch ihr Gemeindeleiter, ihr Gründer, Epaphras, genau dasselbe betet. Kolosser 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Ist das nicht ein Gebet? Ein Gebet, nichts Hochtheologisches, sondern ein grundlegendes Gebet, was direkte Auswirkungen auf die Praxis hat. Das Gebet für die Erfüllung mit der Erkenntnis seines Willens. Erfüllt sein und Erkenntnis. Zwei Worte, die wir vielleicht gar nicht so ganz fassen können. Und ich finde, Norman Geisler aus dem Wahlwort Bibelkommentar, der fasst es so zusammen. Er sagt, dieses Erfülltsein drückt ein völliges Ausfüllen aus. Voll damit ausgefüllt zu sein. Womit? Das zweite, die Erkenntnis, ein vollständiges, tiefgehendes Verstehen. Dass wir durchdrungen sind und verstehen, was Gott von uns möchte, was er von dir möchte. Wovon lässt du dich erfüllen? Das ist die Frage. Das ist passiv, erfüllen lassen. Wir werden erfüllt. Entweder kannst du dich von Gottes Willen füllen lassen und verstehen, was er von dir möchte. Du kannst dich aber auch von ganz anderen Dingen füllen lassen. Wenn du dich auf die Couch knallst und die Glotze anmachst, damit können wir uns auch füllen. Wenn du gerne mal eine Flasche Rotwein trinkst und sie in deinen Kopf hineinschüttest. Auch damit können wir uns füllen. Epheser 5 sagt uns das. Berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geist. Sollen uns damit füllen. Oder ziehst du dir ohne Ende Bücher rein, Computerspiele oder irgendeinen Esoterik-Quatsch? Wir können uns mit so vielen Dingen füllen. Übrigens, Jesus gibt uns einen tollen Hinweis darauf, um zu erkennen, womit Menschen gefüllt sind. Er sagt in Matthäus 12, Vers 34b, kann man sich leicht merken, 1, 2, 3, 4, Matthäus, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Womit wir voll sind, davon werden wir auch reden. Ja? Können mal durch die Weltgeschichte laufen und gucken, wovon die Leute so den ganzen lieben langen Tag reden. Das, was in dem Herzen ist. Das, was in dir drin ist. Und deswegen, fang bei dir an. Ich muss bei mir anfangen zu schauen, worüber rede ich. Das ist ein Indiz dafür, was in mir drin ist, womit ich erfüllt bin. Und wenn wir wirklich verstehen, womit Gott uns erfüllen möchte, mit seinem Willen, dann möchten wir gar nichts anderes mehr suchen. Kennt ihr Römer 12, Vers 2, wie dort der Wille Gottes beschrieben ist? Lass uns das gemeinsam lesen. Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Gottes Wille ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Wenn sein Wille vollkommen ist, wie wir es jetzt gelesen haben, das ist er, dann ist auch eine Erkenntnis von seinem Willen und ein Leben nach seinem Willen unabdingbar, um selber auf dem Weg zu sein, vollkommen zu werden, wie er vollkommen ist. Nochmal. Wenn sein Wille vollkommen ist, und das haben wir gelesen, sein Wille ist gut, wohlgefällig und vollkommen, dann ist eine Erkenntnis seines Willens und ein Leben danach unabdingbar. Das ist nur möglich, oder es ist ein Muss, dass wir dahin kommen, um vollkommen zu werden. Jesus sagt das in der Bergpredigt: Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wie kommen wir dahin? Indem wir seinen vollkommenen Willen erkennen und danach leben. Wie geschieht dieses Füllen? Ich habe dahin geschrieben, aktiv und passiv. Es gibt eine Seite, die uns geschenkt wird, wo wir erfüllt werden, passiv. Aber auch eine Seite, wo wir selber aktiv werden sollen. Ja, einmal das Gebet ist natürlich eine aktive Sache, die wir tun sollen. Dass wir uns Gott ganz ausliefern und dem Geist mehr Raum in unserem Leben geben, dass er uns damit füllen kann. Dass wir immer wieder neu erfahren, welche Wege wir gehen sollen. Welche Entscheidungen wir treffen sollen. Ja, der Heilige Geist nutzt dafür besonders das Wort Gottes, um zu uns zu sprechen, um uns zu sagen, das möchte Gott von dir, um uns deutlich zu machen, was er will. Der Heilige Geist nutzt auch Umstände in unserem Leben. 2. Korinther 2 hat Paulus das selber erlebt, dass er innerlich gemerkt hat, er war beunruhigt, wollte nicht mehr da bleiben. Eine passive Seite, wo der Geist wirkt, wo der Geist uns erfüllt, der Geist uns zu verstehen gibt, was Gott will. Und doch können wir uns nicht einfach zurücksetzen in unseren Sessel und sagen, ja, 1, 2 oder 3, ich guck mal, wo das Licht angeht, da gehe ich hin. Nein, Gott fordert von uns Aktivität. Er wünscht sich, dass wir aktiv werden, dass wir uns seinem Wort widmen. Da finden wir seinen Willen, ganz explizit zu ganz vielen praktischen Dingen, die wir im Alltag erleben. Er wünscht sich, dass wir da aktiv werden, dass wir Predigten bewusst wahrnehmen, dass wir Seminare besuchen, die zu bestimmten Themen Gottes Wort erklären. Und das heißt für uns Arbeit, Entbehrung. Das heißt für uns Mühe und Kraft und Zeit, das weiß ich. Aber diese Zeit, sie lohnt sich. Diese Kraft, die lohnt sich. Und wenn es um Entscheidungen in deinem Leben geht, da fragen wir auch, ja, was will Gott von mir? auch ein praktischer Tipp, vielleicht mal geh auf deine Geschwister zu. Nimm dir jemanden zur Seite, wo du weißt, hey, der hat ein gutes Verständnis davon. Er kennt mein Leben, er hat eine objektive Sicht darauf. Bete zusammen mit ihm, frag ihn um Rat. Interessanterweise, und das habe ich auch mal wieder gelernt, Pro- und Kontralisten, das ist eine ganz praktische Sache, können helfen zu verstehen, was Gott will. Wie ist das möglich? Ich aufschreibe, das ist gut, das ist nicht gut. Entscheidung, Beispiel, ich suche einen neuen Arbeitsplatz. Schreibe mir auf, was ist gut daran, was ist nicht gut daran. Und ein Beispiel ist, ich höre in einem Bewerbungsgespräch, ja, Telefonzentrale, Sie müssen öfter lügen, müssen sagen, ja, der Chef ist gerade nicht da, obwohl er doch da ist. Kommt auf die Kontraliste und damit kann ich die Liste direkt durchstreichen. Damit weiß ich direkt, das kann nicht Gottes Wille sein, wenn ich da lügen soll. Das ist Sünde. Gottes Wille ist niemals Sünde. Und so kann uns das praktisch helfen, Gottes Willen zu erkennen. Und ich denke, wir verstehen, dass es eine passive Seite gibt und eine aktive Seite gibt. Und dieses Erfüllen ist nicht mal eben so, ja, ich bin jetzt erfüllt. Es ist ein Ringen danach, es ist ein Durchdringen, ein ja, durchgedrungen werden dessen, was Gott möchte. Es beeinflusst das ganze Leben. Das muss uns bewusst sein, wenn wir darum beten, wenn wir darüber nachdenken. Gottes Wille und damit erfüllt werden, beeinflusst dein ganzes Leben. Und diese aktive Seite, die drückt sich dann auch aus, wenn wir diese Worte nochmal lesen, wo hier steht, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, im Vers 9. Luther und Schlacht übersetzten geistliche Weisheit und Einsicht. Was bedeutet das? Weisheit, Verständnis, Einsicht. Weisheit ist die Fähigkeit, Prinzipien aus der Schrift zu sammeln und zu ordnen, den Durchblick zu haben und die Zusammenhänge der göttlichen Pläne zu durchschauen. Weisheit, verstehen, was Gott sagt. Verstehen, was Gott uns geschrieben hat, die Zusammenhänge zu verstehen und zu ordnen, zu sortieren, den Durchblick zu gewinnen. Und das andere, geistliches Verständnis. Was steckt dahinter? Das ist schlicht und einfach diese Anwendung der Prinzipien, dass ich mir Gedanken mache, wie kann ich das umsetzen in meinem Leben? Dass ich die Fähigkeit habe, Dinge oder auch Umstände kritisch zu beurteilen, zu hinterfragen und dann Schlüsse daraus ziehen für mein Leben. Also Weisheit und geistliches Verständnis bedeutet zu verstehen, was ich in der Schrift über Gott finde, über seinen Willen finde und wissen, wie ich das in mein Leben umsetzen kann. Diese Weisheit zu haben, was möchte Gott? Durchdringen, verstehen, Pläne zu erkennen und es umzusetzen, praktische Schritte zu verstehen in meinem Leben. Ein Beispiel. Kolosser 3, Vers 19 sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen. Was bedeutet das? Nun, dazu kann ich ganz gut den Epheserbrief studieren. Epheser 5 gibt uns noch viel mehr Hinweise darüber, was das bedeutet. Was Gottes Wille zu diesem Thema ist, dass ich in Weisheit mir die Schrift erarbeite und verstehe, was Gott will. Und dass ich ein geistliches Verständnis habe, wie ich das konkret in meinem Leben umsetzen kann. Dass ich konkrete Schritte mir plane, vornehme und gehe. Dass ich durchdrungen bin damit, was Kolosser 3 sagt, was Epheser 5 sagt, was noch viele andere Stellen zu diesem Thema sagen. Und dass ich dann, und dazu kommen wir ja gleich, konkret Vers 10, es umsetze. Wenn ich damit durchdrungen bin, wenn ich einen vollen Tank habe, dann hat es Auswirkungen auf mein Leben. Und viele von euch fragen jetzt vielleicht, ja, warum beschäftigen wir uns so lange mit dieser Theorie darum, Gottes Willen zu erkennen? Nun, noch einmal, dieser Vers ist die Grundlage für ein Leben, was Gott gefällt. Ohne dein Bitten um die Erfüllung mit der Erkenntnis von Gottes Willen wird die Praxis nicht funktionieren. das Ringen um die Erkenntnis seines Willens. Und darum nimm die Herausforderung an, erforsche sein Wort, überdenke deine Bitten, die du an den Vater im Himmel richtest. Herr, wofür betest du so? Auch ich bete für Gesundheit, für Kraft, für Liebe, für Bewahrung, für Möglichkeiten in meinem Leben. Ist alles nicht falsch. Ist alles gut. Es drückt aus, dass wir uns mit den Dingen beschäftigen, dass wir uns sie unserem liebenden Vater bringen möchten, weil wir eine Beziehung mit ihm haben. Aber wenn wir mehr dahin kommen, grundlegend darum zu beten und zu bitten, mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt zu werden, ja, dann werden wir verstehen, wenn etwas Gottes Wille ist, dass er uns da auch genug Gesundheit so gibt, Kraft und Liebe, Bewahrung und Möglichkeiten. Wie gesagt, es ist nicht falsch, um diese Dinge zu beten, es ist gut. Es drückt deine Gefühle aus, es drückt deinen Wunsch aus, es drückt deine Beziehung zu Jesus aus, indem du das mit ihm besprichst. Aber denke daran, wofür Paulus hier betet. Die Erkenntnis seines Willens. Denke daran, dass dieses Gebet dazu führt, dass ein Leben verändert wird. Und das schauen wir uns jetzt an. Gottes Wille in deinem Leben? Ja. Und das ist der zweite Punkt. Lebe nach Gottes Willen. Lebe nach Gottes Willen. Vers 10a. Um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Ein ihm würdiger Lebenswandel, der ihm gefällt, der ihm wohlgefällt. Das ist eine klare Folge des Erkennens seines Willens. Wo Erkenntnis von Gottes Willen geschieht, da verändert sich das ganze Leben. So können wir einen Lebenswandel an den Tag ist, der ihm würdig ist. Ja, was bedeutet diese Phrase, ihm würdig zu allem Wohlgefallen? Ihm würdig zu allem Wohlgefallen, zu seinem Wohlgefallen. Ihm würdig bedeutet, dass er selbst der Maßstab ist, seiner Würde entsprechend. Im Einklang mit seinem Willen, mit seinem Charakter. Und so gefällt es dem Herrn, so gefallen wir ihn, Luther sagt, wir gefallen ihn in allem Stücken. Wenn wir nach seinem guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen leben. Wenn wir etwas erkannt haben und das in unserem Leben praktisch umsetzen. Im ganzen Leben, mit dem ganzen Sein, wie Christus gelebt hat, es umsetzen in unserem Leben. Ihm würdig. Kannst du dir das vorstellen, dass du morgens aufstehst und sagst, boah, heute darf ich ihm würdig wandeln, zu allem Wohlgefallen. Du bist auf der Arbeit und wandelst ihm würdig, zu allem Wohlgefallen. Du kommst nach Hause zu deiner Familie und wandelst ihm würdig, zu allem Wohlgefallen. Du besuchst eine Gemeindeveranstaltung und wandelst ihm würdig, zu allem Wohlgefallen. Wie ist das möglich? Indem du mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt bist. Indem du zum Beispiel den Kolosserbrief studierst. Und siehst, hey, das wünscht sich Gott, wie wir in der Familie miteinander umgehen. Das wünscht sich Gott, wie wir auf der Arbeit, Arbeitgeber, Arbeitnehmer miteinander umgehen. Das wünscht sich Gott, wie ich in der persönlichen Heiligung lebe. Das habe ich durchdrungen, begriffen und ich lebe danach. Und das gefällt ihm. So gefallen wir ihm in allen Stücken. Das ist ihm würdig, weil es seinem Willen entspricht. In allen Lebensbereichen durchdringt Christus selbst immer mehr unser Leben. Und so verdeutlicht Paulus dieses Prinzip noch mit vier, ich gebrauche wieder dieses Wort Partizipien. Vielleicht erinnert ihr euch noch vor 3 Wochen, hingehend, taufend, lehrend, bezogen auf das Jüngermachen. Partizipien beziehen sich immer auf etwas. Und so haben wir hier einmal in den Versen 10b bis 12a, fruchtbringend, wachsend, gekräftigt und danksagend. Und das bezieht sich immer wieder auf dieses Wandeln zu seinem Wohlgefallen, ihm würdig. Was bedeutet das? Wir lesen nochmal die Verse 10b. Fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden dem Vater danksagend. 13, Vers 6 übrigens hat Paulus schon von Fruchtbringen und von Wachsen gesprochen. Da ging es um das Evangelium, was in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst. Es verbreitet sich, Gottes Wort breitet sich aus, Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus, auch heute noch. Und nun geht es darum, dass auch der Wille letzten Endes dahin führt, dass wir seinen Willen leben und Frucht bringen und wachsen. In zwei verschiedenen Dingen. Schauen wir uns das nacheinander an. Fruchtbringend in jedem guten Werk. Das ist das erste Partizip. Dass der Wandel fruchtbringend ist in jedem guten Werk. Wenn wir des Herrn Willen praktisch in unserem Leben umsetzen und ihm dementsprechend wohlgefällig wandeln, dann wird es Frucht bringen. In jedem, steht hier, in jedem guten Werk. Gute Werke sind die, die wir als Christen tun, die seinen Maßstäben entsprechen, wozu wir geschaffen sind, wozu er uns letzten Endes vorbereitet hat. Verstehen wir das? Er will etwas, wir setzen das um, was er will, und damit hat er uns gleichzeitig vorbereitet, diese guten Werke auch zu tun. Wenn wir nach seinem Willen leben, dann ist es so, dass jedes Werk, was wir für ihn tun, Frucht bringen wird. Einige Beispiele. 1. Korinther 16, Vers 15. Menschen zu Christus führen ist ein Werk, was Frucht bringt. Hebräer 13, Vers 15. Gott zu loben ist auch ein Werk, was Frucht bringt. Geld geben ist ein Werk, was Frucht bringt. Römer 15, Vers 26 bis 28. Es sind nicht Taten, die du tun musst, um gerettet zu werden. Du kannst nichts tun an tollen Taten oder Werken, um gerettet zu werden. Sondern es sind Taten eines gläubigen Menschen für Jesus Christus, für den Herrn. Und so haben wir den Willen Gottes vielleicht in den Punkten erkannt und sagen, ja, das möchte Gott von uns. Wir haben es durchdrungen und wir leben danach und es wird Frucht bringen. Sein Wille ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Und wenn das in unserem Leben ist, dann wird Frucht dort sein. Gute Werke in deinem Leben, die Frucht bringen. Und darum ist es so wichtig, zu erkennen, was will Gott und dass ich es umsetze. Und wenn ich das umsetze, dann wird es Frucht bringen. Ich lebe nämlich nach seinem Willen, ihm wohlgefällig. Ein einfaches Prinzip. Das zweite Partizip ist wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Oder in der Erkenntnis Gottes. Ja, wir erkennen seinen Willen, wir leben seinen Willen und wachsen wiederum in der Erkenntnis seiner selbst. Das ist ein Stück weit so ein Kreislauf drin, sage ich mal. Das bedeutet, dass wir immer mehr verstehen und erkennen, wenn wir nach seinem Willen leben, wie er ist. Je mehr wir seinen Willen aus der Schrift erkennen und ihn dann in unserem Leben umsetzen, dann verstehen wir, wie Gott ist. Wie ist das möglich? Dass wenn wir das konsequent tun, an guten, aber auch wie an schlechten Tagen, sagen, okay, Gott, du hast gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und mir geht's heute so dreckig. Aber ich möchte das tun, weil du es möchtest. Dann werden wir erfahren, wie Gott uns hilft. Wie Gott Gnade schenkt, dass es wirklich Frucht bringt. Wie Gott Liebe schenkt. Und in diesem Schenken, was er uns gibt, erkennen wir ihn selber. Dass wir seine Liebe, seine Treue, seine Gnade, seine guten, wunderbaren Eigenschaften immer mehr erkennen. Wir wachsen in der Erkenntnis Gottes. Wir wachsen in unserem geistlichen Leben. Wir wachsen im Glauben. Wir haben geistliches Wachstum in unserem Leben, indem wir ihn mehr erkennen. Indem wir sein Wort mehr lieben, Psalm 119, Vers 97. Indem wir immer mehr Gehorsam lernen in unserem geistlichen Wachstum. Feste, lehrmäßige Grundlage haben in unserem geistlichen Wachstum, 1. Johannes 2. Vermehrte Liebe zu allen Heiligen ist auch eine Folge dessen. Wenn wir erkennen, was Gott von uns möchte, und das ist Philipper 1, Vers 9 bis 11, dass wir immer überreichlicher werden in Liebe. Fangen wir da vorne nochmal an. Wir haben erkannt, was Gott von uns möchte. Wir setzen es um. Und darin erkennen wir ein Stück weit mehr ihn selbst. Wie er ist. Und das fördert in uns den Lobpreis, das fördert in uns den Dank, das fördert in uns, dass wir erfüllt sind damit, vorher schon, und deswegen auch davon reden, wer er ist und wie er ist. Willst du das in deinem Leben? Dann bete um die Erkenntnis seines Willens. Studiere sein Wort und lebe nach seinem Willen. Das dritte Partizip ist gekräftigt mit aller Kraft, weiter nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut. Es drückt aus, dass wenn wir ihm wohlgefällig leben, nach seinem Willen leben, dass wir von ihm gekräftigt werden. Ja, was steht hier? Wir tun selbst nichts, sondern es ist mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, nach der Kraft seiner Stärke. Und dieses Wort hier, was hier steht für Kraft im Griechischen, Dynamis, Dynamit, da ist Kraft drin, da ist Power drin. Und diese Kraft gibt dir Gott. Diese Kraft erhältst du von deinem Herrn. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft. Dieser Geist wirkt in dir. Kraft, die wir empfangen, wenn wir nach seinem Willen leben. Und diese Kraft brauchen wir, wenn wir nach seinem Willen leben. Und diese Kraft bekommen wir, wenn wir nach seinem Willen leben, wenn wir die Dinge tun und nicht mehr darüber hinaus noch versuchen, Dinge aus unserer eigenen Kraft herauszutun. Wenn wir nach seinem Willen leben, dann tun wir das, was er möchte, und dazu gibt er uns auch die Kraft. Dann sind wir gekräftigt mit allem, was wir brauchen an Kraft. Er wird uns durchtragen bis zum Ende. Und wir kommen immer wieder in Situationen, wo wir, wenn wir standhaft seinen Willen leben, dass wir in Bedrängnis geraten, dass wir unter die Räder kommen, dass falsche Lehren vielleicht aufkommen und wir dagegen kämpfen, weil es Gottes Wille ist. Die Kolosser haben das auch erlebt. Deswegen schreibt Paulus viel über Jesus Christus, auch im zweiten Kapitel davon, wie die Irrlehrer sind und was sie für eine Macht oder zerstörerische Kraft haben. Aber was für eine Lehre auch da ist. Leere Philosophie und Betrug. Aber wenn wir nach seinem Willen leben und sagen, ja, ich kämpfe für dich, Jesus, weil du das möchtest, dann bekommen wir Kraft, wohin? Zu allem Ausharren. Was ist Ausharren? Was ist der Unterschied zu dem Langmut, was danach steht? Ausharren ist die Geduld gegenüber Dingen im praktischen Leben. Ja, also wenn wir unter üblen Bedingungen, unter bösen Bedingungen leben, dass wir da Ausharren haben. Und Langmut ist eine Kraft, führt zu aller Langmut. Meint das Ertragen und Aushalten, den langen Atem haben, nicht mit Macht zurückschlagen und Rache nehmen, also bezogen auf Personen. Langmütig, mehr auf Personen bezogen. Ich habe einige Stellen dazu hingeschrieben, könnt ihr gerne mal studieren und vergleichen. Und ein wunderbares Beispiel für das Ausharren ist, wer? Ist Hiob. Jakobus 5, Vers 11, das Ausharren Hiobs. Er in dieser Situation, in diesem Ding, in dieser bösen Situation, sage ich mal, unter üblen Bedingungen, hat ausgeharrt. Jakobus 5, Vers 11. Und Langmut wiederum, zum Beispiel Jesus am Kreuz, der nicht Rache genommen hat, der nichts Böses erwidert hat, sondern gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus, der gesteinigt wird und der in Apostelgeschichte 7, Vers 60 sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das ist Langmut. Das ist Geduld. Das ist Zurückhalten. Das ist nicht auf Rache aussinnen. Erlebst du das in deinem Leben? Kraft? Ich hoffe sehr, dass wir über Dinge gelassen werden können und sehen können, was Gott wirklich von uns möchte und was vielleicht aus unserer eigenen Kraft ist. Das muss sich jeder von uns, das muss ich mir auch selber immer wieder durchbuchstabieren. Ist das noch das, was Gott möchte? Auch das noch, auch das noch. Ein Indiz, dass es nicht immer zwangsmäßig so ist, dass wo wir kraftlos sind, wo wir nicht mehr können, dass es nicht in Gottes Willen ist, was wir tun. Dass es zu viel ist, dass wir es aus unserer eigenen Kraft heraus tun. Und ich wünsche mir, dass wir vorne anfangen. Bitten um die Erkenntnis seines Willens. Das durchdrungen haben, verstehen und umsetzen. Und dann gibt er uns die Kraft, die wir brauchen. Die gibt er uns. Und dann kommen wir noch zum letzten Partizip, mit Freuden dem Vater danksagend. Grundlage ist immer noch die Bitte um die Erkenntnis seines Willens. Wir werden erfüllt damit, wir setzen sie um und letzten Endes geschieht dieses Umsetzen auch gepaart mit Dank dem Vater gegenüber. Danke sagen. Für die Gnadentaten, die er tut, die würden wir dann in den Versen 12b bis 14 finden. Wir haben sie ja gerade einmal gelesen. Es gibt genug Grund, Danke zu sagen. Paulus und Timotheus haben ab Vers 3 so einen Dank für die Gemeinde, für die Geschwister, für gerettete Menschen, die auf einem so guten Weg sind. Und hier ist es der Dank mit Freude in vielleicht diesen schwierigen Situationen, in vielleicht, wo wir manchmal auch ja wirklich an Grenzen kommen, aber immer wieder merken, wo Gott uns Kraft gibt, aber dass wir da niemals vergessen, dem Vater Danke zu sagen. Mit Freuden. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, wie gesagt, sagt Gott dem Vater in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dass wir in solchen Zeiten bekennen, wo wir kämpfen, wo wir ringen und darauf blicken, was hier steht. Was hat der Vater getan? Was ist rückblickend in unserem Leben schon geschehen? Dass wir unseren Blick wieder darauf geschärft kriegen. Dass wir das niemals vergessen, was er getan hat. Dass wir es niemals vergessen, was er gegeben hat. Sein Liebstes. Seinen einzigen Sohn. Hat er geopfert. Für dich. Und für mich. Das ist vielleicht gar nicht so leicht in solchen Bedrängnissen, in solchen Situationen, in Kämpfen, wo wir klar zu Gottes Willen stehen, dass wir auf ihn blicken und sagen, danke mein Vater, dass du mich gerettet hast, dass du mich versetzt hast in das Reich des Sohnes deiner Liebe, dass du mich herausgerissen hast aus der Finsternis. Im freudigen Danken geht damit aber unser Blick auf wen? Auf unseren Herrn, auf den Vater im Himmel. Und da ist er gut aufgehoben, unser Blick. Da erkennen wir ihn und hinterfragen wir zu diesem Punkt nochmal unser Leben. Hast du dich an der einen oder anderen Stelle in deinem Leben vielleicht auch schon mal gefragt, warum dein Leben oder dein geistliches Leben in der Praxis manchmal so trübe ist? So grau in grau, langweilig. Ist es vielleicht, weil du Dinge aus deinem eigenen Willen heraus tust? Aus deiner eigenen Kraft deine eigenen Werke tust? Ohne Dank? Und ein anderer Grund ist vielleicht der, dass du nicht um die Erfüllung mit der Erkenntnis von Gottes Willen bittest. So sagst, ja, ich gehe einfach drauf los und schau mal. Natürlich sollen wir Schritte im Glauben gehen, keine Frage. Wir sollen nicht lospreschen und alles tun, was uns gerade einfällt und gar nicht drüber nachdenken, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ein anderer Grund ist vielleicht der, dass du vielleicht gar nicht bereit bist oder nicht konsequent genug bist, den erkannten Willen Gottes in deinem Leben umzusetzen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es etwas bei dir. Ich wünsche mir, dass wir noch heute loslegen, darüber nachdenken, wofür bitte ich und das in unsere Gebete mit einbauen. Dass wir selber aber aktiv werden. Ja, Prediger sagt das so schön, alles was deine Hand zu tun findet, das tu in deiner Kraft. Ja, natürlich sollen wir aktiv sein. Wir sollen die Schrift studieren, seinen Willen erkennen und losgehen, aber mit Bedacht. Gepaart mit dem Gebet um die Erfüllung mit seinem Willen. Und dann werden wir merken, dass wir ihn selber erkennen. Wir werden merken, dass es Frucht bringt. Wir werden merken, dass Kraft Gottes in uns wirkt, dass wir dadurch getröstet sein können und dass wir unseren Blick geschärft kriegen im Dank auf den Vater selbst. Den Dank an den Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Schattens. Denn jede gute Gabe und jedes vollkommene Werk kommt von ihm. Jakobus. Dieses Fundament werden wir uns heute nicht mehr anschauen, wofür Paulus hier sagt, dankbar sein dem Vater im Himmel. Die nächsten Verse. Heute hat Gott uns durch Paulus aufgezeigt, wie elementar wichtig dieses Gebet ist. Das Erforschen, das Hineinknien, das Erringen, um Gottes Willen zu erkennen und damit erfüllt zu werden. Ein Leben nach Gottes Willen. Ringe um die Erkenntnis nach Gottes Willen und lebe Gottes Willen. Baue ab sofort das in dein Gebet mit ein, in deine Bitten mit ein. Lass dich füllen. Ringe darum, indem du die Schrift studierst, und das ist die Grundlage für ein Leben nach seinem Willen. Ich hoffe, wir haben das verstanden, dass wir praktisch dann auch später im Kolosserbrief Lebensbereiche aufgezeigt bekommen, wo genau das deutlich wird, wo es so wichtig ist, die Grundlage, seinen Willen dort zu verstehen und davon durchdrungen zu sein. Lasst uns unseren Herrn darum bitten. Lasst uns hinsetzen, die Schrift studieren und damit beginnen, um Gottes Willen zu beten oder damit weitermachen, noch intensiver zu machen, um Gottes Willen zu beten. Die Frage ist, willst du, dass du mit deinem Leben und deinem Charakter Gott gefällst? Dann fang an zu beten und zu studieren. Amen.